Heute dreht sich im NewCom-Podcast alles um Re-Commerce. Es geht um Online-Händler, die gebrauchte Artikel verkaufen. Und einer der allergrößten Player davon überhaupt in Europa ist Momox. Ich spreche heute mit dem CEO, dem Heiner, und er holt mich ab in die weite Welt des Re-Commerce. Momox hat mittlerweile über 2000 Mitarbeitende und über 350 Millionen Artikel schon erst an- und dann weiterverkauft. Er ist also genau der Richtige, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen und uns das mal genauer anschauen wollen. Und außerdem verrät er uns, was wir, also andere Consumer-Brands, von Re-Commercelern so lernen können. Der NewCom-Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumer's Journey von morgen. Okay, ich habe heute hier den Heiner mit bei mir dabei. Er ist seit über 10 Jahren CEO bei Momox. Und wir schauen uns gleich genauer an, was es mit diesem sehr spannenden Unternehmen so auf sich hat. Und an der Stelle würde ich auch direkt dir das Wort mal übergeben, Heiner. Wer bist du, was machst du, wie bist du zu Momox gekommen und vielleicht auch direkt, was macht Momox denn für alle, die es nicht kennen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. In der Tat, ich bin Heiner, seit 10 Jahren CEO von Momox. Ja, es ist sogar neulich schon 11 Jahre geworden. Ich bin nicht Gründer von Momox. Momox ist dieses Jahr 20 Jahre alt. Ja, bin jetzt sozusagen die Hälfte ungefähr der Zeit dabei. Ich habe irgendwann vom Gründer übernommen, weil man ja auch häufig sieht, so Unternehmen wachsen und die Skills, die man für den Start eines Unternehmens braucht, sind irgendwann ein bisschen weniger relevant, aber dafür gibt es andere Skills, die relevant sind. Und da haben wir uns eine Zeit lang gut ergänzt und irgendwann habe ich dann halt komplett übernommen. Momox ist der Marktführer im Re-Commerce. Das heißt, wir kaufen von zum Beispiel dir deine gebrauchten CDs, Kleidung oder vor allem auch Bücher an. Und weil wir nicht Sammler sind, sondern Händler, ja, verkaufen wir das Ganze. Wir sind weltweit größter Verkäufer auf Amazon. Wir sind weltweit zweitgrößter Verkäufer auf eBay. Aber vor allem verkaufen wir über unsere eigenen Shops. Und die heißen hier in Deutschland Medimops oder Momox Fashion. In anderen Ländern heißen sie auch noch Momox Shop. Wir kaufen und verkaufen hier in Deutschland, in Österreich, in Frankreich. Wir haben Italien und Spanien aufgemacht und über unsere Partnerwebseiten verkaufen wir weltweit, aber vor allem auch in die USA, nach Kanada und in die UK.
Gerade wenn wir über Re-Commerce sprechen, dann ist ja auch sehr schnell irgendwie dieser Nachhaltigkeitsgedanke ein sehr zentraler. Ne? Wir leben irgendwie in einer Konsumgesellschaft, wir kaufen sehr viel. Teilweise fängt man an, auch Sachen wegzuschmeißen, wo ihr so ein bisschen reinspringt und sagt, ey, warte mal, das kann man doch noch super benutzen. Das ist ja noch mit einem perfekten Zustand, das Buch oder dieses Kleidungsstück, das kann man doch noch sehr gut tragen, das ist ja noch einwandfrei. Hat es mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken auch gestartet oder hat sich das eher so über die Zeit entwickelt? Weil das ist ja schon auch etwas, was jetzt so die letzten Jahrzehnte sich mehr und mehr irgendwie zum Mittelpunkt auch von einer gesellschaftlichen Debatte irgendwie entwickelt hat. Wie steht ihr da als Unternehmen?
Also die Antwort ist so ein ganz klassisches Jein. Also der Gedanke von Nachhaltigkeit, dass man Produkte eben ein zweites Leben gibt, ja, der stand auf jeden Fall ganz am Anfang. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, seid ihr sozusagen als nachhaltiges Unternehmen gegründet worden, dann stimmt das nicht. Ja, also die Gründungsgeschichte ist eine ganz lustige. Ja, also wir sind nicht als sozusagen klassisches Copycat von einer amerikanischen Silicon Valley-Idee gegründet worden, ja, wo die Deutschen sozusagen schneller kopiert haben und irgendwie besser umgesetzt haben, so wie man das, weiß nicht, von einigen Rocket-Unternehmen oder auch vielleicht von anderen Internet-Startups kennt, sondern wir sind gegründet worden, weil unser Gründer nach Berlin gekommen ist, weil er seinen alten Job nicht mehr so cool fand und dachte, Berlin findet man bessere Jobs, fand er aber nicht. Er fand dann aber ein gebrauchtes Buch in einem klassischen Antiquariat und wollte das eigentlich lesen, hat dann aber festgestellt, ist doch nicht so supi, und dann hat er es wieder verkauft und das Ganze über Amazon. Und dann hat er dieses Konzept von Arbitrage entdeckt, ja, also nämlich, dass man manche Dinge günstiger einkaufen kann, als sie verkaufen kann. Ist dann irgendwie auf die Idee gekommen, cool, ja, es funktioniert, ja, und wenn ich das häufiger mache, dann kann ich vielleicht darüber mich finanzieren, ja, und meine Wohnung bezahlen und so. Und hat genau das dann am Anfang sozusagen rein händisch gemacht. Ist über Flohmärkte getingelt oder durch Antiquariate oder hat irgendwo anders gebrauchte Bücher oder dann auch CDs oder DVDs gesucht, die wieder dann online verkauft. Und irgendwann wurde das halt ein bisschen mehr dann hat er gemerkt, so ui, ich verliere so ein bisschen den Überblick, was habe ich jetzt gerade im Lager, ja, also das Lager war sein Wohnzimmer und was habe ich gekauft und was habe ich verkauft, hat sich dann selber Programmieren beigebracht, war gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, ja, also kein klassischer Internetgründer, entweder von der WHU, ja, mit so einem starken BWL-Fokus und auch kein klassischer Gründer mit einem starken IT-Fokus, hat dann erstmal sozusagen so ein Backend-System gebaut, ja, also um einfach den Überblick über die Waren zu haben, die er gerade handelt. Hat dann im zweiten Schritt gesagt, so dieses Ankaufen ist ja vor allem irgendwie mühsam, ja, dass ich da irgendwie überall rumlaufen muss, ja, oder irgendwie mühsam auf eBay irgendwelche CD-Pakete suchen muss, um da tolle Sachen zu finden. Und hat was ganz Verrücktes gemacht, nämlich eine Webseite programmiert. Ja, wir sind 20 Jahre zurück, ja, da war das Internet schon noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und diese Webseite war keine Verkaufswebseite, sondern eine Ankaufswebseite. Und das war dann eigentlich so die Gründung von Momox. Die Seite hieß dann auch Momox und hat da eben Kundinnen das Angebot gemacht, verkauft doch eure Bücher und CDs und DVDs an Momox. So, das war der Start, ja, und daraus sind wir dann immer gewachsen. Das ist ganz gut angekommen und hat dann irgendwann die ersten Mitarbeiter eingestellt und wir haben irgendwann die erste Logistikfläche angemietet. Daraus ist Momox entstanden. Heute sind wir ein kleines bisschen größer. Wir machen so 350 Millionen Euro Umsatz, haben 2.100 Mitarbeiter, betreiben das Geschäft, wie gesagt, nicht nur hier in Deutschland und nicht nur Bücher, sondern Medienartikel, Kleidung, in den ganzen Ländern, die ich eben geschildert hatte. Wir haben zwei große Logistikzentren, eins in Leipzig mit 1200 Mitarbeitern, eins in Stettin mit 700 Mitarbeitern. Wir haben ein Büro mitten in Berlin am Ostkreuz mit über 200 Mitarbeitern. Also es hat sich ganz gut entwickelt.
Mega. Ich habe mittlerweile mehrere hundert Millionen Produkte angekauft und wieder weiterverkauft. Das sind echt große Zahlen. Wie so oft hat es irgendwie mit Büchern und DVDs und Spielen angefangen. Ich glaube, da ist auch gerade so dieses Aufbereiten, zumindest stelle ich mir das jetzt so als Laie noch irgendwie relativ einfach vor. Da checkt man halt, okay, funktioniert das alles, passt das alles. Ihr habt ja mittlerweile aber auch sehr, sehr großes Fashion oder eine sehr, sehr große Kategorie in der Fashion. Da könnte ich mir vorstellen, ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Da kommen bestimmt Artikel an, die man vielleicht nicht mehr ganz so gut verwenden kann und teilweise muss man die reinigen und so weiter. Wie kam es, dass ihr von diesem Mediengeschäft oder wo ihr Medien verkauft habt, rüber in die Fashion gewandert seid? Ist ja vielleicht jetzt nicht die super naheliegendste Expansion. Ich hätte jetzt gedacht, okay, man schaut erstmal vielleicht, dass man dieses Modell in mehrere Länder expandiert, aber ihr seid ja relativ früh auch schon in die Kategorie Fashion gegangen. Was hat es damit auf sich?
Also wir haben auch das gemacht, was du gesagt hast. Ja, also wir sind erstmal zum Beispiel nach Frankreich gegangen oder nach Österreich gegangen. Aber wir haben uns dann als zweites gefragt, wo ist denn die Customer Value Proposition? Genauso wie bei Buch und Medien, ja, und wo gibt's einfach großes Wachstumspotenzial? Wir sind ehrlich gesagt nicht von Buch und Medien gleich in Fashion gegangen, sondern wir sind erst einmal in Elektronik gegangen. Ja, das ist ja auch eine Kategorie, die Buch und Medien so ein bisschen ähnlich ist, ja, weil du hast auch strukturierte Daten, ja, du kannst einen Katalog aufbauen, ja, es gibt viele, die eben auch gebrauchte Handys vor allem hinterher handeln. Da haben wir festgestellt, ja, man kann da gut ankaufen, man kann auch gut verkaufen, aber die Customer Value Proposition ist vor allem im Ankauf so ein bisschen anders. Haben das mal 3 Jahre betrieben, haben festgestellt, das ist nicht einfach profitabel hinzubekommen. Und deshalb haben wir das dann wieder bleiben lassen und sind dann im nächsten Schritt in Fashion gegangen.
Woran lag das? Also war es wirklich die Marge? War es, dass die Produkte, die angekommen sind, nicht im entsprechenden Zustand waren? Also woran lag es, dass ihr oder euer Geschäftsmodell im Elektronikbereich nicht besser gefruchtet hat?
Also am Ende lag es an Marge, ja, aber das hat dann natürlich was damit zu tun, ja, welche Produkte kaufst du an, ja, und wie ist die Customer Value Proposition. Und vielleicht kann ich genau da starten, ja, zu sagen, was sind denn überhaupt sagen die Themen, warum Kunden an Momox verkaufen und eben nicht an Vinted oder nicht an eBay oder andere, ja, und warum kaufen Kunden von uns, ja, und machen das Ganze nicht bei Zalando oder Temu. Also warum verkaufen Kunden an uns? Und da sage ich, da gibt es drei wesentliche Gründe. Der erste Grund ist, es ist super einfach an uns zu verkaufen. Der zweite Grund, es ist nachhaltig. Und der dritte Grund ist, es gibt auch noch Geld dafür. Aber es ist der dritte Grund, nicht der erste. Also man verkauft nicht an Momox, weil wir für dich irgendwie den Verkaufspreis maximieren, sondern du verkaufst an uns, ja, weil es super einfach ist. Wenn du den Prozess einfach mal vergleichst, dann stellst du fest, bei uns nimmst du irgendwie dein iPhone, hast da drauf die Momox-App, ja, scannst den Barcode von dem Buch oder der CD oder gibst in drei Schritten ein, was ist für ein Kleidungsstück. Wir sagen dir sofort einen Preis. Und das Ganze machst du typischerweise nicht einmal, also das machst du im Schnitt 20 Mal. Verkaufst also 20 Artikel in einem Schwupps an uns. Wir zahlen das Porto, dass du das Paket an uns schicken kannst. Wir prüfen die Artikel einmal schnell und dann bekommst du das Geld auf dein Konto ausgezahlt. So, und wenn du den Prozess vergleichst mit Alternativen, ja, also Alternative, du gehst mit den gleichen Artikeln auf den Flohmarkt, ja, da stehst du irgendwie den ganzen Sonntag rum und frisst dir die Füße ab und hast hinterher doch zwei Drittel nicht verkauft oder du machst das Ganze auf eBay, ja, dann dauert das, wir haben das mal gestoppt, ja, ungefähr 7-mal so lang, also musst 7-mal so viel Zeit wie bei uns investieren, um die gleichen Artikel zu verkaufen und hast weiterhin ungefähr nur die Hälfte verkauft, ja, oder andere Wege. Ja, es ist halt immer deutlich aufwendiger als bei uns. Und ja, es gibt natürlich Kundinnen, die sagen, nee, ich möchte aber irgendwie nicht nur 2 Euro für mein gebrauchtes Buch oder 8 Euro für mein gebrauchtes Kleidungsstück, sondern ich möchte halt 20 Euro haben, die machen sich dann vielleicht die Mühe und verkaufen das irgendwie selber.
Wenn ich jetzt wirklich sage, ich müsste hier aus, kann ich davon ausgehen, dass jedes Kleidungsstück von euch angenommen wird? Oder sortiert ihr auch direkt da aus, dass es eben nur die passenden Marken sind? Und weil das ist ja schon auch so ein Convenience-Faktor, oder? Dass ich da vielleicht jetzt nicht so ganz genau weiß, was ich jetzt bei euch verkaufen kann und was nicht. Also ich meine, ich finde es dann schnell raus, sicherlich im Prozess, ne? Aber das ist natürlich schon auch etwas, also im Flohmarkt kann ich schon Glück haben und dann kommt halt irgendwer, der mir mein No-Name-Shirt auch abkauft, so nach dem Motto, ne?
Ja, natürlich ist sozusagen die Annahmequote unglaublich wichtig, auch als Convenience-Faktor. Das heißt, wir versuchen in der Tat, möglichst viel auch anzukaufen. Umgekehrt, ja, wollen wir auch allen Dingen, die wir ankaufen, dann auch wirklich ein zweites Leben geben. Deshalb kaufen wir nur die Dinge an, die wir dann auch mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder verkaufen können. Wenn du dann gerade auf so Fast-Fashion-Marken gehst, die kann man halt nicht nochmal verkaufen. Jedenfalls nicht wir, ja, also vielleicht du auf dem Flohmarkt, aber wir können das nicht und deshalb kaufen wir die auch nicht an. Ja, oder wenn du jetzt in den Buch- und Medienbereich gehst, ja, einen Artikel, den wir schon 1000-mal auf Lager haben, das kann dann trotzdem ein gut laufender Artikel sein. Aber wenn wir ihn schon 1000-mal haben und wissen, das reicht uns für 12 Monate, ja, Lagerbestand, dann kaufen wir ihn halt eben auch nicht nochmal an, weil er sich einfach nicht schnell genug verkauft.
Lass uns gerne mal über eure Struktur sprechen, weil was ich ja schon auch spannend finde, ist, dass ihr eben all diese Kategorien nicht unter einer Marke verkauft, sondern dass ihr verschiedene Sparten habt und dann eben auch verschiedene Länder. Was hat es damit auf sich? Also am Ende seid ihr ein Multi-Brand-Unternehmen, wenn man so will. Und da trennen sich ja ganz schnell die Geister. Also ich kenne ganz viele, die versuchen, sehr viele Kategorien unter einer Marke zu verkaufen, darauf schwören. Ich kenne ganz viele, die genau den Weg gehen, wie ihr es macht, die mit verschiedenen Marken an verschiedenen Zielgruppen oder an verschiedene Produktsortimente herantreten. Was hat es damit auf sich und wie ist das vielleicht auch aus der Historie herausgewachsen?
Ja, jetzt könnte ich mir es einfach machen und sagen, das war immer schon so. Ja, das ist in der Tat Historie. Aber die Historie hat auch einen Grund. Und der Grund ist wieder Customer Value Proposition. Ja, also Customer Value Proposition für unseren Ankauf ist eben Einfachheit, Nachhaltigkeit und sozusagen, es gibt noch ein bisschen Geld. Auf der Ankaufseite heißen wir auch immer Momox. Ja, da gibt es keine anderen Marken. Und auf der Verkaufsseite heißen wir dann Medimobs, ja, oder Momox Shop oder Momox Fashion. Da wiederum sind eben aber auch die Customer Value Propositions andere. Ja, da ist es so, dass wir sagen, wir sind sehr nachhaltig, da überschneiden wir uns. Ja. Dann sagen wir aber auch, wir sind sehr günstig. Ja, gebrauchte Artikel sind einfach glücklicherweise auch günstiger als neue. Da haben wir eine klare Preispositionierung und wir haben einen großen Service. Also wir bieten genau den gleichen Service wie Amazon oder wie alle anderen E-Commercer. Deshalb haben wir auch dafür andere Markennamen genutzt, ja, weil wir auch sehen, die Kundengruppen, da gibt es eine kleine Überschneidung. Die Überschneidung ist so 20%. Also 20% unserer Kundinnen sind sowohl Käufer als auch Verkäufer bei uns. Aber die anderen 80% unterscheiden sich. Deshalb haben wir da andere Markennamen im Verkauf genutzt. Und das Gleiche gilt auch für die beiden Business Units, für die beiden Kategorien, die wir haben, Buch und Medien und Fashion. Auch da gibt es Überschneidungen zwischen unseren Kunden und Kundinnen, ich zum Beispiel. Aber es gibt halt auch viele, die machen nur das eine oder die machen nur das andere. Und auch deshalb haben wir da wieder zwei etwas unterschiedliche Markennamen und zwei unterschiedliche Webshops oder zwei unterschiedliche Apps, die wir anbieten.
Wer sind denn so die klassischen Recommerce-Kunden oder auch, also sowohl auf Kauf- als auch auf Verkäuferseite?
Also ganz, die Zielgruppe ist nicht ganz spitz, ja, sondern die Zielgruppe ist relativ breit. Ja, wir haben halt auch eben ziemlich viele. Und damit decken wir dann, wenn wir jetzt mal nur Deutschland nehmen, jetzt nicht alle ab. Ja, wir haben zwar auch Kunden, die sind irgendwie über 80, ja, aber da haben wir sicherlich einen unterproportionalen Anteil von Kunden und wir haben sicherlich auch super junge Kundinnen und Kunden. Ja. Die größte Kundengruppe, die wir haben, sind die Millennials. Danach würde dann so Gen X und Gen Z kommen. Ja, bei den Millennials hast du einfach relativ hohe Kaufkraft und deshalb sind die sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Verkäuferseite groß dabei. Die haben viel im Keller stehen oder auf dem Dachboden oder den Kleiderschrank schon einmal ganz voll. Und da ist dann der Faktor Convenience besonders wichtig. Und wenn du dann in die jüngere oder jüngste Zielgruppe gehst, Gen Z, dann siehst du halt, da ist halt Nachhaltigkeit schon einfach nochmal deutlich wichtiger. Ja, und viele aus der Zielgruppe nutzen uns dann halt auch extrem bewusst einfach, weil sie sagen, sie wollen keine neue Mode aus China, sondern sie wollen vermeiden, ja, dass für ein neues T-Shirt nochmal 3 Kilo CO2 aufgewendet werden muss oder x Liter Wasser oder was auch immer, ja, um das zu produzieren, sondern sie wollen das halt eben nutzen, dass das eh schon produziert war und jetzt immer noch gut ist.
Wie haltet ihr die Balance zwischen dem An- und Abverkauf eurer Ware? Also das stelle ich mir jetzt so als Marketer mit Abstand am schwersten vor in eurem Geschäftsmodell, weil ihr ja im Endeffekt die doppelte Marketing-Herausforderung habt. Ihr müsst auf der einen Seite dafür sorgen, dass immer genug Waren zugekauft werden können, also dass ihr irgendwie Vertragspartner sozusagen findet, die euch Produkte verkaufen. Auf der anderen Seite wollt ihr aber natürlich auch den Vertragspartner, der euch die Produkte wieder abkauft. Das heißt, ihr müsst ja Marketing machen in beide Richtungen und seid eigentlich durchgängig irgendwo in Handlungszwang, weil es sicherlich immer eine kleine Disbalance in eine Richtung geben wird. Wie sind dann die Mechaniken dahinter? Also wie schafft ihr es, hier die Balance zu halten?
Ja, du hast das sehr schön beschrieben. Also in der Tat, Re-Commerce unterscheidet sich fundamental von E-Commerce, ja, weil E-Commerce denkt immer in Verkaufen, macht Marketing für nur die Käufer. Wir machen beides. Und sozusagen das Coca-Cola-Rezept, ja, also was eben macht Re-Commerce aus, ist genau das hinzubekommen, dass es möglichst wenig von diesen Disbalancen gibt. Ja, dass halt eben Angebot und Nachfrage sehr schön im Gleichgewicht ist. Ja, der Puffer zwischen Angebot und Nachfrage ist sozusagen unser Lager, wo wir Produkte dann halt auch eben puffern sozusagen, ja, zwischen dem Ankauf und dem Verkauf. Und was ist wahrscheinlich am Ende des Tages noch wichtiger als das richtige Marketingkonzept, ist das richtige Pricing-Konzept. Ja, nämlich genau mit den richtigen Preisalgorithmen sicherstellen, ja, dass wir so viel ankaufen, dass dieser Puffer in der Mitte, nämlich das Lager, nicht überläuft. Ja, dass das Lager auch effizient genutzt wird, ja, dass Drehgeschwindigkeiten von Produkten im Lager optimal sind, dass Liegezeiten im Lager optimal sind, dass die Margen, die zwischen Ankauf und Verkauf liegen oder liegen müssen, dass die so klein sind, dass unsere Kundinnen auf der Ankaufseite und der Verkaufseite total happy sind, aber gleichzeitig für uns genug übrig bleibt, um die Kosten, die wir haben, zu decken. Ja, und die Kosten, die sind nicht ganz klein, weil wir auch doppelten Handlingsaufwand gegenüber so einem klassischen E-Commercer haben. Ja, wir haben ja das Gleiche, was ein E-Commercer im Verkauf hat, nochmal im Ankauf an Logistikkosten und all die anderen Kosten, die ein regulärer E-Commercer hat, haben wir auch typischerweise doppelt, ja, weil wir, wie du richtigerweise sagst, ja auch Marketing genau auf der Ankaufseite machen, ganzen IT-Kosten, die du sonst eben für einen E-Commerce-Shop hast, die haben wir auch nochmal auf der Ankaufseite. Und das alles muss halt eben sozusagen in die Balance gebracht werden. Zusätzlich haben wir nochmal, verkaufen wir halt eben nicht nur auf einem Kanal eigenen Shop, ja, sondern wir verkaufen auch über die Marktplätze, die ich ganz am Anfang genannt hatte, und noch ein paar mehr. Also wir verkaufen nicht nur über eBay und Amazon, sondern auch über About You, und wir verkaufen auch über Fnac in Frankreich oder Rakuten oder weltweit nochmal Abebooks.
Was kann ich mir so ganz grob für eine Marge vorstellen, die ihr habt zwischen An- und Verkauf? Also weil ich meine, für dieses Marketing in beide Richtungen müsst ihr ja auch sehr, sehr viel Marketingbudget irgendwie aufbringen, gehe ich mal davon aus. Und ich habe jetzt hier einfach mal gerade parallel eingegeben, hier der Topseller diese Woche irgendwie war hier, oder bei den Büchern war, auf Medimobs, Das Kind in mir muss Heimat finden, das verkauft ihr für 13,50 Euro. Und ich, also jetzt nur eine Stichprobe, ne, und das Ganze kauft ihr bei Momox an für 5,40 Euro. Das heißt, ihr habt jetzt hier mal eben 60% Marge auf diesem einen Produkt, ne, das habe ich jetzt wirklich gerade nur auf einem Produkt mal probiert. Das ist ja schon super viel, ne, also jetzt ein klassischer E-Commercer, der könnte davon in der Regel nur träumen. Also solche Kategorien gibt es schon jetzt gerade in der Kosmetik oder sowas, hast du dann auch gerne sogar mal mehr, aber das ist schon nicht ganz wenig. Vor allem, ihr verkauft ihr ja auch Marken, ne? Also am Ende ist das jetzt ja hier nicht so, dass ihr für dieses eine Produkt Harry Potter oder sowas Marke aufbauen müsst, sondern das kennt ja jeder. So, das heißt, da ist ja in der Regel erheblich weniger Marge drauf als Händler. Ihr habt jetzt hier durch dieses Arbitrage-Modell schon ein bisschen Handlungsspielraum, würde ich sagen. Mit was für einer Marge müsst ihr so ganz grob rechnen, jetzt gerade mal in dieser Medienkategorie, dass dieses Spiel funktioniert und dass ihr in beide Richtungen an den Kunden herantreten könnt?
Genau, also du hast absolut recht, ja, jetzt bei dem einen Artikel 60% Marge ist nicht schlecht. Es gibt viele E-Commerce-Kategorien, wo die Marge in Prozent deutlich geringer ist. Auf der anderen Seite, und das zeigt das Beispiel, was du auch hast, ist die Marge in Euro gar nicht so groß. Wir haben schon in beiden Kategorien eben relativ günstige Artikel. Wir verkaufen ein durchschnittliches Buch leider nicht für die, ich glaube 17 Euro hattest du gesagt, ja, sondern für 10 Euro und ein durchschnittliches Kleidungsstück für etwas über 20 Euro. Die Marge, die wir so im Schnitt brauchen, liegt bei zwischen 60% und 70%. Ja, also hast du schon ein ganz gutes Beispiel getroffen. Wenn du dann allerdings eben sowohl auf der Ankaufsseite als auch auf der Verkaufsseite die Kosten abziehst, ja, dann bleiben für uns hinterher Centbeträge. Und dafür ist es notwendig, ja, dass wir nicht nur im Marketing und in allen anderen Kosten, sondern vor allem gerade in der Logistik extrem effizient unterwegs sind. Also die typischen E-Commercer ja, würden sich wundern, wie effizient wir da sind oder auch sein müssen, damit das Geschäftsmodell halt eben aufgeht. Das hat dazu geführt, ja, dass wir natürlich im Kern eine Tech-Company sind, ja, weil wir alles das, was wir machen, ausschließlich online tun. Aber mit zweitem Standbein sozusagen ein hocheffizienter Logistiker sind, der mit extrem effizienten Prozessen dafür sorgen muss, dass sagen mit dieser kleinen Euro-Marge, die wir immer nur haben, das Geschäft trotzdem profitabel betreiben können.
Heiner, bring's mal auf den Punkt. Also wenn du jetzt gerade sagst, der typische E-Commercer, der kann sich da was abschneiden von. Was ist es? Also was könnte sich der typische E-Commercer bei euch abschauen, jetzt gerade in der Logistik, was ihr besser macht, als vielleicht die ein oder anderen, die jetzt die letzten Jahre so dazugekommen sind und vielleicht es noch nicht gewohnt sind, in diesen Centbeträgen zu optimieren?
Ja, na, ich würde sagen, das ist sozusagen eine extreme Effizienzfokussierung, ja, durch die ganze Firma weg und speziell halt in der Logistik. Es hat manchmal was mit Automatisierung zu tun, ja, wobei gar nicht so viel, sondern einfach eine extrem hohe Prozesskompetenz, sich anzuschauen, ja, wie bekomme ich das hin, dass ich 150.000 Artikel, die wir pro Tag ankaufen, auch wieder pro Tag auf der anderen Seite raus bekomme. Das mit hohen SLAs, ja, also wo wir gute Kundenversprechen, was Schnelligkeit anbelangt, ja, und Qualität anbelangt, weiterhin sicherstellen können. Wir erreichen das, indem wir viele der Systeme, die wir dafür brauchen, auch selber entwickeln da sehr, sehr agil auch sind, zu optimieren, wenn wir feststellen, dass irgendwo, sagen wir nochmal, eine Viertelsekunde rauszuholen wäre, ja, im Handling, was am Ende des Tages halt wieder Geld spart, ja, wenn ein Mitarbeiter 150.000 Mal eine Viertelsekunde weniger für irgendwas braucht.
Okay, was ja auch auffällig sind, wenn wir jetzt auch so ein bisschen in Richtung Effizienz und Daten schon gehen, dass sich eure Preise mehrmals täglich dynamisch ändern für verschiedenste Artikel, ne? Wie schafft ihr das? Also wie kann Momox da die Nachfrage vorhersagen, die Preise und Themen kalkulieren? Wie habt ihr, also sind das eigene Algorithmen, die ihr dahinter irgendwie gebaut habt? Auf welcher Basis macht ihr diese Preise?
Also es ist sogar noch viel häufiger, als du gesagt hast, nicht nur mehrmals täglich, ja, sondern es, im Zweifel auch mehrmals stündlich, wo sich Preise ändern. Wir haben eine sehr große Pricing- und Datenkompetenz. Wir haben über 300 Millionen Artikel schon gehandelt und wir nutzen diese ganzen Datenpunkte, um unsere Pricing-Algorithmen sowohl auf der Ankaufsseite als auch auf der Verkaufsseite ständig zu verbessern. Also es ist nicht sozusagen ein bestehendes Konstrukt und das bleibt so, sondern an jedem Tag fahren wir Preistests, wo wir uns zusätzliche Dinge überlegen, ja, zusätzliche Variablen, zusätzliche Einflussfaktoren auf Preise. um die Ankaufs- und Verkaufserlebnisse für unsere Kunden und gleichzeitig unsere Margen nochmal zu verbessern. Und kann jetzt nicht mit zwei Worten zusammenfassen und außerdem möchte ich das auch gar nicht, ja, weil das ist sozusagen wieder unser Coca-Cola-Geheimrezept, ja, wie funktionieren die Algorithmen. Aber ich kann halt eben schon sagen, natürlich ist es wettbewerbsgetrieben. Ja, also wir schauen uns auf dem Markt um, ja, was machen andere, was kostet jetzt gerade dieser bestimmte Artikel, ja, auf Amazon, auf About You, auf anderen Plattformen. Und es gibt dann über unser Pricing verschiedene Faktoren, die wir berücksichtigen, wo wir häufig sehr günstig sind, aber vielleicht auch manchmal nicht der günstigste. Ja, wann sind wir vielleicht nicht der günstigste, wenn wir zum Beispiel den Artikel gar nicht so häufig haben und wissen, der verkauft sich sehr schnell. Wir berücksichtigen Wetter. Ja, jeder E-Commercer weiß, ja, bei schönem Wetter ist die Nachfrage gering, aber nach schönem Wetter kommt vielleicht auch wieder schlechteres Wetter. Ja, und auch da ist wieder der Einflussfaktor. Wir können einen Artikel, den wir heute verkaufen, ja, den können wir morgen nicht mehr verkaufen, weil dann ist er halt eben weg. Und wenn wir den Eindruck haben, morgen ist die Nachfrage höher, ja, dann würden wir vielleicht ja sozusagen das den Verkauf auf morgen schieben. Wir optimieren mit unseren Algorithmen auch, auf welcher Plattform ist die Nachfrage höher, ja, um da Margen zu optimieren. Im Ankauf berücksichtigen wir nicht nur das Pricing auf den einzelnen Artikel, sondern das Pricing auf den ganzen Warenkorb, den uns ein Kunde verkauft. Wir berücksichtigen Transaktionskosten, die auf den Plattformen unterschiedlich sein können. Wir berücksichtigen Portokosten. Ja, wir zahlen zweimal Porto. Wir zahlen Porto einmal, wenn du uns was verkaufst. Wir zahlen aber auch das Porto, wenn wir verkaufen, berücksichtigen da wiederum, wie groß wird wahrscheinlich der Warenkorb sein, weil dann verteilt sich das Porto auf unterschiedliche Anzahl von Artikeln. Da sind sehr, sehr viele Einflussfaktoren, aber vor allem können wir halt über die unglaublich große Anzahl von Transaktionen, die wir nicht nur täglich machen, sondern auch über die 20 Jahre, die wir jetzt schon aktiv sind, gemacht haben, einfach sehr schöne Produktlebenszyklus-Kurven bauen und wissen deshalb auch gut, ja, wann bricht es auch, ja, und wann wird sich vielleicht ein Artikel nicht mehr so gut verkaufen, ja, sodass wir nicht am Ende eines Produktlebenszyklus auf sehr, sehr vielen von diesen Artikeln, die wir dann schon angekauft hätten, ja, dann auch wieder sitzen bleiben. Und das sehen wir, dass das funktioniert wirklich gut. Am Ende des Tages gibt es so ungefähr so 3% der Artikel, die wir irgendwann mal angekauft haben, die wir dann nicht verkaufen können. Also was man sonst ab und zu schon mal so liest, ja, dass E-Commercer sehr viel Artikel dann auch wegwerfen, weil sie irgendwie unverkäuflich sind. Das ist bei uns nicht der Fall.
3% ist ja eine mega gute Quote. Also die meisten Fashion-Unternehmen hängen da mal mindestens eine Null dran an Artikel, die sie nicht wirklich abverkauft bekommen, die sie dann entweder noch irgendwie mit 90% off raushauen oder dann wirklich irgendwann wegschmeißen müssen, weil sie halt auch Lagerkapazität fressen. Momox gibt es halt jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, es ist für mich nicht ganz verwunderlich, dass ihr gelernt habt, eure Daten zu nutzen über diese Zeit. Jetzt gehen wir mal davon aus, mit dem Wissen, das du hast, mit den Konzepten, die ihr da entwickelt habt, aber eben 0,0 IT, du wechselst jetzt morgen in ein anderes Unternehmen im E-Commerce. Wie lange bräuchtest du, um das, ich sag mal in Anführungszeichen, nachzubauen? Wie lange bräuchte man, wenn man das Wissen hat, aber jetzt eben noch nicht diesen technischen Fortschritt, den ihr da gebaut habt über die letzten Jahre, wie lange bräuchtest du, um das alles nachzuziehen? Was würdest du schätzen?
Ich glaube, das wird insgesamt sehr schwer, ja, weil du kannst halt dir nicht irgendwie einen Teil rausnehmen, ja, auch mit meinen 11 Jahren Wissen über das Geschäft, ja, könnte ich ja nicht die ganzen Daten mitnehmen und die ganzen Algorithmen mitnehmen. Dieses Gesamtkonstrukt nachzubauen, das wird schon extrem herausfordernd. Da gibt es einfach sozusagen diese internen Netzwerkeffekte, die du hast, ja, von 300 Millionen Datenpunkten über die Vergangenheit, ja, die Algorithmen, die existieren und ständig wieder verbessert werden, die Momox schon extrem stark positioniert gegenüber anderen, die jetzt heute irgendwie neu starten würden und weiß ich nicht, ja, den anderen Heiner, ja, der das seit auch 11 Jahren betrieben hat oder vielleicht sogar noch irgendwie länger als Wissensträger haben. Ich glaube, die werden trotzdem ein extrem großes Uphill-Battle gegen Momox in den Kategorien Buch und Medien und Fashion haben.
Mhm. Secondhand-Produkte haben ja so ein schnell mal irgendwie so ein bisschen so ein verstaubtes, muffiges Image. Man weiß vielleicht nicht so 100% genau, was man jetzt bekommt. Wie schafft ihr es da im Marketing gegenzuhalten und gerade auch Momox ja schon noch so ein bisschen zu Love-Brand zu entwickeln? Fokussiert ihr euch da wirklich auf Marke an sich oder sagt ihr, ey, die Produkte haben am Ende genug Marke, wir als Händler brauchen das gar nicht so stark? Also wie ist da euer Vorgehen? Weil am Ende ist das ja schon auch eine kleine Herausforderung, mit der ihr auf Markenebene zu kämpfen habt, oder?
Unser Ansatz ist da vor allem sozusagen über das Angebot und die Produkte zu glänzen, ja, und jetzt nicht derjenige zu sein, der Momox oder Momox Fashion ja durch enorme Brandinvestitionen zu positionieren. Ja. Du hast genau richtig gesagt, gerade Secondhand-Kleidung hat wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ein muffiges Image. Ja, man hat da so einen leichten Mottenkugelgeruch in der Nase, ja, wenn man an Secondhand-Kleidung denkt, ja, oder denkt vielleicht eher so an Vintage-Kleidung, die vielleicht auch irgendwie da hier oder da ein Loch hat. Das ist aber genau das, was wir nicht machen, ja, sondern wir schauen bei den Produkten, die wir handeln, eben extrem auf Qualität. Und das hat manchmal was mit der Marke zu tun, die wir ankaufen oder verkaufen. Ja, also wir sind dann halt eben nicht so ganz niedrigpreisig. Wir sind keine Fast-Fashion-Marken, auf die wir uns fokussieren. Es sind auch nicht die ganz hochpreisigen. Ja, es ist auch nicht irgendwo im Luxusbereich, ja, sondern es sind so die Marken, die du vielleicht im Kopf hast und die auch bei deinem normalen Budget ja täglich leistest. So, aber wir achten dann vor allem darauf, ja, dass die Qualität der Produkte, die wir dann verkaufen, wirklich deutlich über dem typischen Secondhand-Teil liegt, ja, also es eben keine Löcher hat, nicht verwaschen ist, keine Flecken hat, keine aufgerissene Nähte hat, ja, und dass das Buch ja auch nicht irgendwie völlig vergilbt ist und irgendwo Stockflecken hat, ja, und überall mit Textmarker angemarkert ist, sondern dass das wirklich Bücher sind, wo du zweimal hingucken musst, ja, ob das dann wirklich schon mal gelesen wurde, oder Schuhe sind, ja, wo du vielleicht dir eigentlich gar nicht vorstellen konntest, ja, dass du mal gebrauchte Schuhe tragen wirst, ja, aber wenn du dir die Schuhe anguckst, sagst du, naja, die sehen eigentlich genauso aus, als ob ich mir die gerade neu bestellt hätte, und warum soll ich dann halt irgendwie mehr bezahlen und nochmal da Energie für aufwenden, dass die neu produziert werden.
Gerade im Bereich Fashion habt ihr euch ja so ein ganz klein bisschen eigentlich mit dem Feind ins Bett gelegt. Und ihr partnert jetzt mit About You, habe ich gesehen, ne? In dieser Kategorie, diese Second Love Kategorie. Am Ende natürlich total geil, weil am Ende auch da treibt ihr ja das Thema voran, ne? Aber am Ende ist natürlich schon About You jetzt auch eine der Companies, die so ein bisschen für Fast Fashion stehen, ne? Und so ein Stück weit natürlich das Gegenteil bewirken. Wieso kann es Sinn machen, jetzt gerade auf Markensicht mit so einer Company dann auch zu partnern?
Genau. Also das Stichwort heißt hier Co-Opetition. Wir kennen das halt seit vielen Jahrzehnten. Ich würde jetzt nicht About You als Feind bezeichnen. Ja, ich würde auch nicht eBay oder Amazon als Feind bezeichnen. Sie sind Kooperationspartner von uns und wir betreiben auch unser Marktplatzgeschäft sehr gerne. Aber du hast recht, natürlich sind sie auch irgendwo Wettbewerber, ja, weil derjenige, der eben zum Beispiel ein neues T-Shirt auf About You kauft, ja, der kauft kein gebrauchtes T-Shirt vielleicht bei uns, ja, und auf diesen ganzen Plattformen sind natürlich nicht nur wir unterwegs, sondern auch andere, ja, und es wäre toll, wenn wir nicht 30% Provision bei Amazon bezahlen würden, sondern nur 10. Ja, also es sind schon auch irgendwo sozusagen Wettbewerber für uns. Warum machen wir es trotzdem? Wir machen es trotzdem, weil es eben Käufer gibt, Zielgruppen gibt, die wir über eigenes Marketing oder über unsere eigenen Webseiten einfach nicht erreichen. Und die wir aber eben genau über About You oder die anderen Plattformen gut erreichen können und damit sozusagen das Recommerce-Modell erstmal bekannt machen. Ja, weil am Ende des Tages ist für Recommerce, ist für uns nicht die Hauptherausforderung, über Marketing Marktanteile zu gewinnen, sondern die Hauptherausforderung ist Recommerce als Geschäftsmodell bekannt zu machen und Kundinnen und Kunden davon zu überzeugen, ja, dass gebraucht mindestens so gut, ja, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser als Neues. Und da ist es halt eben hilfreich, besonders breit einfach dieses Angebot anzubieten. Und das tun wir.
Ich bin gerade noch so Teil der Gen Z und jetzt so, also jetzt haben wir irgendwie hier eine halbe Stunde Podcast aufgenommen und ich sag ganz ehrlich, ich finde es total cool. Also ich habe mir jetzt schon vorgenommen, auf jeden Fall mal eure Websites auszuchecken und da auch mal das nächste Mal, wenn ich mir ein Buch kaufe oder vielleicht auch nach Kleidung shoppe, einfach mal auf diese Alternative zurückzugreifen, weil ich total dahinter stehe, jetzt gerade auch aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Jetzt ist aber natürlich auch so, dass ich mir das vornehme und vielleicht nie machen werde, weil ich bin Teil der Gen Z und da gibt es ja so ein bisschen dieses Action-Value-Gap, ne? Also am Ende hat die Gen Z voll Bock auf Nachhaltigkeit, shoppt dann aber oft doch gar nicht so nachhaltig.
In der kaufst du auf Temu.
ich versuche es zu vermeiden. Heiner, wie schafft ihr es, diese Action-Value-Gap zu schließen? Ich glaube schon, dass ihr da eine ganz wichtige Rolle einnehmen könntet. Gerade jetzt auch in der Aufklärung der Gen Z und diese Gap eventuell schließen könnt. Ist das ein Ziel für euch? Du hast nämlich vorher die Gen Z schon erwähnt als eine der wichtigeren Audiences für euch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ihr das oft beobachtet, ne? Dass vielleicht auch gerade das die Zielgruppe ist, die Marketing dann oft interagiert und so weiter, aber vielleicht nicht die ist, die dann am Ende auch wirklich kauft.
Ja, also Action-Value-Gap gibt's, ja. Also wenn wir unsere Kundenbefragungen anschauen, ja, dann sagen 80% der Kunden, Nachhaltigkeit ist total wichtig. Ja, und dann fragt man sich, ja, warum wir nicht irgendwie 80% mal 80 Millionen Kunden täglich auf der Webseite haben. Das ist genau das Ding, ja. Jeder sagt's, ja, und sagt dann aber auch, ja, aber es muss auch billiger sein. Ja, oder ich entscheide mich dann hinterher irgendwie für den Artikel, der irgendwie 3 Cent günstiger ist. Das ist das Schöne. Häufig ist ja Nachhaltigkeit und Preis ja so konträr im Spektrum. Ja, das nachhaltige Produkt ist teurer, ja, und das ist glücklicherweise eben bei Secondhand nicht der Fall. Deshalb vielleicht gerade für Gen Z interessant ist. Ich habe das bei einer Kundin gut beobachten können, bei meiner Tochter. meine Tochter ist inzwischen 25 und als sie irgendwie noch ein kleines bisschen jünger war, ja, da kam sie dann halt häufig zu ihren Eltern und sagt, ah, sie braucht irgendwie die neuen Axe-Schuhe und sie kann nicht leben, ja, wenn sie nicht irgendwie die 200 € Axe hat. Und als wir dann irgendwann mal das Konzept umgedreht haben und haben gesagt, sie kriegt halt Taschengeld, unglaublich viel, ja, für sie gefühlt, aber sie muss dafür halt eben auch alles, was sie so braucht, ja, selbst bezahlen. Auf einmal war es völlig in Ordnung und total toll, ja, dass sie halt hauptsächlich Secondhand bei Momox Fashion shoppt. Und ich glaube, dass das ist die schöne Kombination, ja, dass halt dieser Value-Action-Gap, den du beschrieben hast, durch Secondhand sozusagen geheilt werden kann. Vor allem dann, wenn Secondhand eben nicht diesen Mottenkugelgeruch hat. Ja, und die Freundinnen und Freunde denken, ach Gott, ja, was hat denn der da für ein komisches Shirt an? Sondern denken, oh cool, das ist irgendwie ja genau die richtige Marke, die halt jetzt gerade en vogue ist.
Mhm. Total geil. Also ich nehme das Intro für diese Podcast-Folge erst auf, nachdem ich jetzt gleich mal irgendwie hier ausgemistet habe und ein paar Artikel mal eingescannt habe. Ich will mir mal die ganze Customer Journey geben. Tatsächlich ist auch mittlerweile, wir haben gerade über Daten gesprochen, das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden um 1,50 Euro im Preis nach unten gesprungen. Wir sind jetzt bei 12,99 Euro. Also auch da, das bestätigt auch ein bisschen dein Preisthema, ne? Damit liegen wir jetzt, wenn ich das google, ist es das günstigste Produkt bei den Google-Produkten und damit kann natürlich tatsächlich hier Nachhaltigkeit und Preissensitivität Hand in Hand gehen. Und das ist wunderschön. Und das habt ihr ganz toll aufgebaut, jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Seid ihr da irgendwie auch so ein Stück weit vielleicht Pionier in diesem Thema. Also ganz, ganz große Klasse. Danke dir, Heiner, dass du dich dafür einsetzt und auch dieses Thema Recommerce damit ganz maßgeblich nach vorne bringst.
Sehr gerne, das mache ich gerne.
Danke dir auch für diesen tollen Podcast. Ich habe viel gelernt über Recommerce. Und an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Der Newcom-Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.